Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die irgendwas mit dem Nachwuchsfußball zu tun haben. Das ist mal für Trainer interessant, mal für Jugendleiter, mal für Breitensporttrainer, mal für Nachwuchsleistungszentrumstrainer und manchmal auch für internationale Trainer. Und ich freue mich extrem auf diese Folge, denn ich habe den Daniel vor mir sitzen, virtuell zumindest, den Daniel Zirpes. Der ist U16-Nationalmannschaftstrainer beim Luxemburger Fußballverband. Und ich finde es deshalb so spannend, weil in vielen Diskussionen, die gerade in Deutschland geführt werden, wird immer in die Schweiz geguckt, es wird nach Belgien geguckt, nach Holland. Und es wird dort aufgezeigt, wie krass dort gearbeitet wird und was wir irgendwie alles verpassen in Deutschland. Dabei gibt es um Deutschland herum noch viele andere kleine Landesverbände und auch irgendwie Talentfördersysteme, wo extrem viel gute Arbeit geleistet wird und wurde. Und ich habe den Daniel vor 2 Wochen, 3 Wochen kennengelernt und dann haben wir gesagt, komm, das müssen wir irgendwie mal festhalten, was bei euch passiert und was bei euch irgendwie umgesetzt wird. Deshalb, das hört ihr jetzt in dieser Folge. Bevor wir starten, inhaltlicher Natur, für euch nochmal der Hinweis, folgt uns auf Spotify, kommentiert uns bei Apple Podcast, das hilft uns und hoffentlich vielen weiteren Trainern, dass sie einen guten Kinder- und Jugendfußball-Podcast zu hören bekommen. Und jetzt hätte ich gesagt, genug Intro. Daniel, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
Stell dich doch mal am besten kurz mit 2 Sätzen vor und ich glaube, dann im Laufe unseres Gesprächs erfahren wir sowieso noch ein bisschen mehr über dich und dann lass uns inhaltlich gerne reinsteigen. Wer bist du denn, Daniel?
Gerne. Ja, Daniel Zirbes, 28 Jahre alt, bin aktuell U16-Nationaltrainer in Luxemburg und seit 2017 in Luxemburg tätig.
Du bist ursprünglich kein Luxemburger, bin ich da richtig informiert?
Ja, ich bin Deutscher.
Wie bist du denn fußballerisch sozialisiert worden? Oder bist du denn sozialisiert?
Ja, ich komme aus der Ecke Trier, habe meine Jugend in den Nachwuchsmannschaften von Eintracht Trier gespielt, Auswahlmannschaften pipapo, bin dann mit 18 Sportinvalide geworden und unser ehemaliger Sportdirektor Reinhold Preu, der hier 10 Jahre in Luxemburg tätig war, war mein U13, U14, U15 Trainer bei der Eintracht. Und kam der Kontakt, hat sich gehalten und als ich dann nicht mehr weitermachen konnte, aktiv, bin ich dann rübergewechselt hier nach Luxemburg und dann seit 2017 jetzt hier.
Heißt, du hast ganz gezielt die Trainerschiene sozusagen mitgenommen oder wie ist für dich die Entscheidung entstanden?
Ja, habe schon, als ich noch aktiv gespielt habe, schon die ersten Trainerscheine gemacht und habe schon kleine Teams immer wieder gerne mitbetreut, bei Fußballcamps mitgemacht und war eigentlich schon relativ früh klar, dass ich da auch sehr viel Spaß dran habe. Und als ich dann nicht mehr konnte, war es für mich dann klar, dass ich dann als Coach weitermachen möchte und auf dem Platz sein möchte und mit jungen Erwachsenen arbeiten möchte und mit Kindern arbeiten möchte. Und dann hat sich das so ergeben und ja, bin eigentlich sehr, sehr froh, wie es jetzt aktuell ist.
Cool. Dann lass uns mal reinsteigen bei euch in den Verband. Du hast auch schon gesagt, du bist jetzt aus Trier sozusagen rübergewechselt, ist jetzt nicht ganz so weit. Ich glaube, die Strecke kann man auch gut pendeln. Wie würdest du denn den Luxemburger Fußballverband charakterisieren? Also für jemanden, der jetzt uns vielleicht in Berlin zuhört oder jemanden, der uns im Bayerischen Wald zuhört und wahrscheinlich noch nicht mal in Luxemburg war, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Also so grob, wie viele Vereine habt ihr, wie viele Kinder bewegt ihr, wie professionalisiert ist das auch? Kannst du da mal ein paar Einblicke geben?
Ja, also Luxemburg als Land generell schon ein sehr kleines Land. Wir haben knapp über 600.000 Einwohner in Luxemburg, haben, wie du sagst, mit Pendeln haben knapp über 300.000 Berufspendler am Tag in Luxemburg aus Belgien, Frankreich und Deutschland. Das heißt, eigentlich die Hälfte der Einwohnerzahl kommt am Tag ins Land und fährt am Abend wieder nach Hause. Deswegen, man kann die Strecke gut pendeln, aber du kannst dir vorstellen, was dann links und rechts so auf der Autobahn unterwegs ist. Kleines Land. Es gibt knapp 100 Vereine im Land, knapp über 100 Vereine im Land. Der Fußball ist mit Abstand die größte Sportart im Land und auch die beliebteste Sportart im Land. Und die Lizenzen steigen immer weiter. Also die Lizenzen nennen wir das hier, also die Spiellizenzen, also die Anzahl der fußballspielenden Bevölkerung, sagen wir es so, steigt immer weiter pro Saison. Jetzt ein Riesenhype aktuell, wie eigentlich überall in Europa, auch auf den Damenfußball, auch da eine Riesenanzahl von Mädels, die mittlerweile begonnen hat mit Fußball. Und wenn ich den Verband charakterisieren würde, dann oder müsste, dann würde ich sagen, wir sind ein kleines Team, ein kleiner Verband, ganz, ganz, ganz viel Manpower, haben gute Ideen, vor allem was so das Inhaltliche und Fußballerische angeht, haben uns in den letzten Jahren enorm gesteigert, was die Qualität angeht, vor allem auch in den Jugendnationalmannschaften und in der A-Mannschaft. Das hat man jetzt wieder gesehen in der Europameisterschaftsqualifikation, dass man da wirklich beachtliche Resultate erzielen kann. Und da ist der Weg auch noch lange nicht zu Ende. Und haben eine tolle Infrastruktur hier im Land und haben den Vorteil vor allem, dass wir innerhalb von einer Stunde von ganz im Norden bis ganz in den Süden fahren können. Das heißt, wir können alles zentral steuern und haben so vielleicht dann auch den ein oder anderen Vorteil im Vergleich zu großen Ländern, wo die Wege sehr, sehr weit sind.
Ja, das Gefühl ist ja das, was sich irgendwie immer alle wünschen, diese Zentralisierung und alles kann von oben top-down runter bestimmt werden. In manchen Landesverbänden, wie zum Beispiel beim DFB, wäre es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, dass man den Föderalismus so ein bisschen eindämmt, aber das ist ein anderes Thema. Du hast gesagt, 100 Vereine habt ihr bei euch. 100 Vereine bedeutet auch 100 Jugendabteilungen mit von der Bambini oder G-Jugend bis hoch zu A-Jugend, oder ist es bei euch auch nochmal ein bisschen anders strukturiert?
Überwiegend ja. Also natürlich ist das dann auch wie in Deutschland, dass es Vereine gibt, die weniger in der Jugend aktiv sind, und es gibt Vereine, die mehr in der Jugend aktiv sind. Das heißt, das wechselt da oder kommt dann so ein bisschen auf den Verein an. Aber prinzipiell ist die Struktur genauso wie in Deutschland auch. Also es wird von klein angefangen bis zur U19 und dann geht's über in den Seniorenbereich. Ja.
Okay. Zum Landesverband selbst. Und jetzt wird's ja ein bisschen spannender bei euch, zumindest was die Talentförderung angeht. Ist es ja so, dass ihr habt kein Stützpunktprogramm, wie wir das in Deutschland haben, oder zumindest, also kommst du ja gleich drauf zu sprechen bestimmt, aber zumindest nicht so groß, wie wir es in Deutschland kennen, sondern bei euch läuft das die Talentförderung unter dem Begriff Fußballschule. Kannst du das mal erklären, inwiefern das reinspielt? Also wir haben auf der einen Seite die 100 Vereine, die Breitensport machen, die Training anbieten, jeden Tag die Woche. Und dann haben wir jetzt auf der anderen Seite die Talentförderung, die rein von euch als Verband ausgeführt wird. Wie läuft das ab?
Genau, also kurz da zur Erläuterung. Ich fange mal ein bisschen früher an. Also im Jahr 2002 plus minus hat sich der Verband die Frage gestellt, wie kann man die Talententwicklung im Land vorantreiben. Damals hatte man schwache Jugendspielbetriebe, schwache Jugendligen, eine schwache Nationalmannschaft, ganz, ganz viele Themen. Und dann bietet sich natürlich in so einem kleinen Land, in so einem kleinen Verband an, dass man das zentral gestaltet. Und dann ist die Fußballschule entstanden an einem neuen Headquarter, sage ich mal. Damals war der Verband noch in der Stadt ansässig. Dann wurden Gelände gekauft, ein bisschen außerhalb von der Stadt im Süden Luxemburgs, und Infrastruktur geschaffen. Und dann hat man begonnen damals mit drei Mannschaften, mit einer U13, mit einer U15 und mit einer U17. Und dann wurde das stetig erweitert. Und der aktuelle Stand jetzt heute ist, dass wir eine zentrale Talentförderung betreiben. Unter der Woche kriegen wir die Jungs und Mädels jetzt mittlerweile auch von den Vereinen sozusagen gestellt, beziehungsweise die Vereine geben uns die Spieler ab. Die Jungs sind von Montag bis Donnerstag beziehungsweise freitags bei uns. Wir trainieren ganz normal wie, ja, im Prinzip wie eine Akademie, wie in Deutschland ein NLZ, haben unter der Woche auch Freundschaftsspiele, Testspiele in Belgien, Frankreich, Deutschland, also sind jede Woche auch unterwegs. Und das zieht sich dann von U12 bis U19 hoch. U12, U13 dreimal die Woche, ab U14 viermal die Woche. Und dann sind die Nationalspieler, die im Förderprogramm drin sind, sind dann nur an den Wochenenden in ihren Vereinen, wo sie dann im Jugendspielbetrieb, im Ligabetrieb teilnehmen. Und der Rest läuft sozusagen über uns. Und Stützpunktprogramm hattest du angesprochen. Wir fangen aber nicht erst bei der U12 an, sondern wir fangen früher an. Wir starten im Prinzip mit der U9, mit den ersten Sichtungsmaßnahmen und haben das Land dann in vier Regionen aufgeteilt und haben dann für U9, U10, U11 einen Art Stützpunkt, regional ein Trainingszentrum sozusagen, wo dann die Jungs zweimal die Woche zum Training hinkommen und dort von 2 bis 3 Stützpunkttrainern, das nennt sich bei uns Detektion, gecoacht werden und wir so schon ganz früh die besten Spieler im Land kennen.
Jetzt hast du angesprochen, dass die Jungs und Mädels unter der Woche bei euch sind. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die pendeln am Ende des Tages. Also die fahren anstatt von daheim zum eigenen Fußballverein, fahren die zu euch auf die Anlage und sind abends auch wieder da. Oder habt ihr auch Schlafplätze für Jungs und Mädels, die ein bisschen weiter weg sind?
Genau, also der überwiegende Teil wird durch den Fahrdienst sozusagen von A nach B gebracht. Das heißt, es sieht dann so aus, in Luxemburg sind die Schulzeiten ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland geht die Schule ja meistens bis 13 Uhr, wenn man nicht auf einer Ganztagsschule ist. In Luxemburg geht es meistens bis 15 Uhr, 15.30 Uhr. Dann fährt unser Fahrdienst durchs ganze Land und dann hat sich das mittlerweile auch sehr, sehr gut eingespielt. Wir arbeiten da mit so festen Routen und mit festen, ja, wie Bushaltestellen, also im Prinzip feste Haltestellen. Es sind, glaube ich, 16 oder 17 Kleinbusse im ganzen Land unterwegs, die die Jungs und Mädels da einsammelt. Man muss dazu sagen, Mädels, bitte verzeih mir, wenn ich das jetzt in nächster Zukunft ein bisschen häufiger vergesse, das zu erwähnen, das ist jetzt ganz neu. Also das ist jetzt zu dieser Saison erst entstanden, dass die Mädels so eine kleine gespiegelte Fußballschule gegründet haben. Und das ist so in den Kinderschuhen. Deswegen beziehe ich mich jetzt überwiegend auf die Jungs. Das heißt, die Jungs werden eingesammelt, werden dann hier zu unserem Leistungszentrum gebracht, wo sie ein Essen erhalten, wo sie essen können, wo sie dann eine schulische Betreuung bekommen und dann am Nachmittag dann trainieren. Und abends geht das Ganze dann wieder nach Hause.
Würdest du das als einen der Hauptgründe des Erfolgs charakterisieren, dass ihr eigentlich wie ein NLZ oder wie eine Akademie, hast du es genannt, agieren könnt unter der Woche und das natürlich dann auch für eure, also sowohl in den U-Teams, aber auch dann im Profibereich, die Früchte erntet ihr dann sozusagen auch auf Landesverbandsebene?
Ja, also der Vorteil im Vergleich zu anderen Nationen ist ganz klar das. Ne? Also wenn wir jetzt andere kleine Nationen nehmen, beziehungsweise auch die größeren Nationen, ist es halt einfach ja so, dass Lehrgänge einmal im Monat, wenn sie es wirklich regelmäßig machen, einmal im Monat stattfindet ab der U15 plus minus. Und der Vorteil ist natürlich bei uns, dass wir eigentlich die besten Jungs ab U9, U10 schon kennen und dann natürlich einen täglichen Einfluss auf die Jungs haben. Das heißt, wir sehen sie jeden Tag. Wir sehen sie jeden Tag und außer dann am Wochenende, wenn sie in ihren Vereinen sind. Und wenn wir dann natürlich als Luxemburg dann irgendwo, wie jetzt zuletzt, auf ein Development-Turnier fahren und dann auf Estland zum Beispiel treffen, die ihre Jungs, was auch ein kleines Land ist, aber die ihre Jungs dann nur einmal im Monat sehen und weniger Einfluss auf ihre Nationalspieler haben, ist das natürlich auf jeden Fall ein Vorteil, auf jeden Fall.
Würdest du es auf die Eingespieltheit zurückführen? Also einfach, mannschaftstaktisch, gruppentaktisch sind sie einfach abgestimmter und daher kommt der am Ende der Erfolg? Oder würdest du einfach sagen, die Jungs können sich durch dieses sicherere oder zumindest gewohntere Umfeld einfach besser entwickeln.
Ja, also ich klammer jetzt mal die taktischen Dinge komplett aus, weil ich denke, da sind wir mittlerweile auch in Europa bei ganz, ganz vielen Verbänden so professionalisiert, dass da viele Sachen auch stimmen. Es ist mehr das, was du gesagt hast. Es ist ein gewohntes Umfeld, wo die Jungs sich wohlfühlen, wo die Jungs gerne hinkommen und wo sie sich deswegen sehr, sehr gut entwickeln können und Fortschritte machen können, natürlich auch dann internationale Spiele machen, die ihnen wieder neue Erfahrungen bringen, die ihnen wieder neue Dinge zeigen. Und ich denke, es ist eher das, dieses gewohnte Umfeld, wo man einfach gerne hinkommt und sich gerne auf dem Platz ist mit den Jungs, mit den Freunden, die man schon lange kennt. Und dann trotzdem ein Leistungsniveau schafft drumherum und ein Leistungsgedanke schafft. Und ich denke, das ist eine gute Kombination.
Kannst du zwei Sätze über euer Scouting verlieren? Also wie kommen die Kinder vom Verein zu euch? Habt ihr Sichtungstage? Ist das bei euch mittlerweile so, dass ihr einfach so ihr seid so im Verband durchdrungen, dass die Leute euch anrufen und sagen, schau mal, da ist einer, der überdurchschnittlich ist und der kommt in der nächsten Woche. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist im ersten Step so, dass jeder Junge zur FLF möchte. Also jeder Junge, der im Land Fußball spielt, möchte gerne zur FLF. Es weiß mittlerweile jeder, was hier für ein Programm läuft und es weiß auch mittlerweile jeder, dass hier mit tollen Bedingungen und mit sehr guten Trainern trainiert wird. Das heißt, das ist schon mal eine gute Grundlage und es ist mittlerweile auch so, dass die meisten Vereine im Land das auch anerkennen und auch begeistert sind davon. Das heißt, es läuft dann so, dass natürlich dann auch viele Vereine uns kontaktieren und sagen, hier, schaut mal an, wir sind auch wirklich ganz transparent. Also mich kann jeder Vereinstrainer anrufen, wenn er möchte und mit mir über Fußball sprechen und mit mir über seine Spieler sprechen. Und in den meisten Fällen, wenn ich sie nicht schon kenne, lade ich die Jungs dann auch zum Probetraining ein und wir schauen uns das dann vor Ort an. Und im Scouting im untersten Bereich ist es einfach so, dass unsere Detektionstrainer, die in den regionalen Stützpunkten agieren, einfach auch schon ganz viele Jungs kennen, auch von den unteren Kategorien und die sind am Wochenende unterwegs und schauen sich dann in ihrer Region, wo sie tätig sind, auch dann Spiele an, Hallenturniere an und wissen dann eigentlich schon ganz gut, was so unterwegs ist und dann machen wir in den unteren Bereichen natürlich so Sichtungsmaßnahmen, wo die Vereine ihre besten Spieler nennen können und dann sind das so Art Sichtungstage, wo ganz, ganz viele Jungs hier bei uns sind.
Dann lass uns mal zum zweiten Teil des Podcasts rüberspringen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen zum einen über den Verband sprechen, weil ich es einfach unfassbar spannend finde, auch wie man ja sieht, ein sehr ertragreicher Ansatz, den ihr fahrt und auch irgendwie stimmig für die Größe eures Landes und Verbandes. Das zweite Thema, über das wir sprechen wollten, war, wie erarbeitest du Großfeldinhalte mit deinen Mannschaften oder mit deiner Mannschaft in dem Fall, ohne die Individualität der einzelnen Spieler zu vernachlässigen? Und es ist ja bei dir tatsächlich irgendwie doppelt interessant, weil du kannst unter der Woche ja eigentlich agieren wie ein normaler Mannschaftstrainer, wie ein NLZ-Trainer, könntest du ja alle abrichten und sagen, naja, ich schaue halt, dass die taktischen Abläufe so gut klappen, dass wir bei jedem Development-Turnier gut abschneiden, weil die anderen sehen sich einfach nicht. Du wirst ja aber trotzdem sicherlich auch daran ein Stück weit gemessen, wie viele deiner Spieler dann früher oder später in die NLZs oder in die umliegenden Akademien, Frankreich, Belgien, Deutschland wandern. Und das schaffst du ja nur, indem du die Individualität in den Fokus rückst. Also hilft ja keinem, wenn du jemanden hast in der U14, U15, der mannschaftstaktisch alles drauf hat und halt die Laufwege kennt, aber halt gegen andere NLZ-Spieler im Ausland nicht anstinken kann. Also wie gewährleistest du das? Wie machst du das eigentlich?
Ja, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, vor allem in unserem Kontext sehr, sehr, sehr interessant. Ich fange mal mit dem Hauptziel an, was wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Und das ist einfach, dass wir versuchen, so zu arbeiten, dass wir, wie du schon gesagt hast, so viele Spieler wie möglich den Weg ins Ausland ermöglichen können, weil wir einfach gemerkt haben, wenn die Jungs hier im Land bleiben, dann werden sie nur ganz, ganz, ganz schwer Profi irgendwo hinten raus, weil ja, das einfach, das reicht dann nicht. Und deswegen ist unser Hauptziel, dass unsere besten Talente so früh wie möglich, und das ist aufgrund der FIFA-Wechselbestimmungen erst mit dem Alter von 16 Jahren möglich, also im Prinzip am Ende der U16-Saison, im Sommer dann zu U17, dass so viele Spieler wie möglich den Weg ins Ausland finden und dass wir eine Breite ausbilden und entwickeln, die dann in der U21, die dann in der A-Mannschaft dadurch tolle Resultate erzielen kann, gut Fußball spielen können, dass wir im Prinzip das Level von unserer A-Nationalmannschaft, von unserer 21 anheben und natürlich dadurch auch den nationalen Spielbetrieb anheben. Das ist das Hauptziel. Und wie machen wir das? Wir machen das tatsächlich eigentlich nur über individuelle Förderung. Also wir arbeiten in den unteren Kategorien ganz, 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 ganz wenig. Also ich würde fast sagen, von U12 bis U15 nie in irgendwelchen mannschaftstaktischen und gruppentaktischen Abläufen. Wir haben uns irgendwann mal gesagt, dass wir 80% spielen wollen und nur 20% üben wollen. Das machen die kleinen Jungs wirklich die ganze Zeit. Und wenn man bei uns mal auf dem Platz unterwegs ist, wenn die Kleinen trainieren, dann da geht's permanent ab, da ist permanent Bewegung drin, da ist immer irgendwas, da steht niemand, da ist immer, wird Fußball gespielt. Und ob das 4 gegen 4 ist, ob das 5 gegen 5 ist, ob das 6 gegen 6 ist, mit großen Toren, kleinen Toren, mit 4 Toren, mit 6 Toren. Also da wird permanent irgendwas gemacht. Und da haben wir das schon wirklich ganz weit weggeschoben, dieses Mannschaftstaktische, und fangen dann an in der U15, U16, U17, wenn es dann in Richtung Turniere geht, wenn es dann in Richtung internationale Vergleichsspiele, Länderspiele geht, wo es dann auch um Punkte geht. Das ist das erste Turnier in der U17 zur Europameisterschaft, die Qualifikation. Dann müssen wir natürlich auch ein paar Abläufe reinkriegen. Und da sind wir jetzt gerade bei mir in der U16 mittendrin, und das machen wir ganz viel über Spielprinzipien, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wie wollen wir Fußball spielen, und ganz, ganz, ganz viel über individuelle Förderung übers Spielen. Also bei uns wird man keine Trainingseinheit erleben, wo wir sagen, okay, heute wollen wir nur die Viererkette trainieren und wir schneiden dann alles darauf ab. Wir haben dann unsere Spielformen, die wir so auswählen, dass wir natürlich dann mit einer Viererkette spielen müssen in dieser Spielform. Und dann, dadurch, dass wir auch mittlerweile eine hohe Traineranzahl haben in den verschiedenen Mannschaften, teilen wir uns einfach die Dinge auf. Und der Fokus liegt absolut auf dem individuellen Spieler, auf der Verbesserung des individuellen Spielers.
Kannst du kurz einmal sagen, wie viele Spieler hast du bei dir dann? Heute ist Freitag, nächste, weiß nicht, ob du heute trainierst, oder zumindest nächste Woche bei der ersten Trainingseinheit zur Verfügung, und wie viel Co-Trainer, also was ist da für ein Schlüssel?
Ja, also wir sind jetzt aktuell, wir hatten die ganze Zeit drei unserer 2008er in der U17 dabei, das heißt, wir haben die hochgeschoben, waren dann 24 Jungs, die sind jetzt wieder zurückgekommen, weil wir jetzt in Richtung U17 wieder dann gehen, und die U17, die eigentliche U17 ist jetzt in U18 hochgeschoben, also wir greifen im Prinzip dem Saisonende schon voran. Mhm. Und haben dann jetzt 27 Jungs und plus vier Jungs, die im Ausland schon sind, also die schon in Metz sind. Das geht wegen der Nähe zum Metz, ja. Sind die schon länger dort, und ja, haben dann im Prinzip 27 Spieler plus 4 Torhüter. Und ich habe im besten Fall habe ich dann 3 Trainer plus Torhüter-Trainer, also mit mir eingeschlossen sind wir 3 Trainer plus Torhüter-Trainer plus Athletiktrainer.
Okay.
Und dann haben wir schon einen hohen Schlüssel.
Ja, also 1:10, so ungefähr.
Plus minus. Ja, plus minus kann man, genau, in den kleinen Kategorien, wenn wir jetzt U13 nehmen, da sind wir bei plus minus 45 Jungs, und da haben wir mittlerweile auch 4 Trainer.
Das ist dann aber auch eine Trainingsgruppe, oder ist schon so, dass ihr euch vorher sagt, und jeder, also die ersten 15 gehen auf Platz 1 und trainieren mit der einen, oder seid ihr, sieht man dann in der U16 30 Spieler auf dem Platz und ihr habt alle Trainer drauf?
Ja, korrekt. Alle zusammen, weil das, da lege ich auch ganz viel Wert drauf, dass wir da nicht irgendwie sagen, okay, das sind jetzt die besten 15, die müssen das jetzt bekommen, das sind die schlechtesten, die müssen so das jetzt trainieren. Nein, wir haben das, handhaben das ganz, ganz, ganz zusammen. Und es kommt natürlich mal vor, dass ich dann sage, okay, wir splitten jetzt die Gruppe. Meistens ergibt sich das dann über das Athletiktraining, weil wir doch auch bei uns jetzt eigentlich jedes Jahr den ein oder anderen Spätentwickler dabei haben. Wir halten die aber bewusst dabei, weil das meistens überragende Kicker sind, die natürlich dann noch Probleme haben im Spiel, die natürlich dann aufgrund ihrer fehlenden Physis häufig dann weggeschubst werden und weggedrückt werden, aber fußballerisch richtig gut sind. Und da gehen wir einfach mit Geduld dran. Und ja, wir trainieren alle zusammen. Wir halten sie auch alle zusammen. Wir splitten auch die Gruppe. Natürlich gibt es auch dann mal eine Einheit, wo wir die Gruppe dann splitten, ein bisschen leistungsbezogen. Aber es gibt auch Einheiten, wo wir komplett durchmischen. Also ich möchte, dass das alles miteinander geschieht. Und dadurch habe ich einfach gemerkt in den letzten Jahren, dadurch werden vor allem auch die Jungs, die Spätentwickler, die uns hinten raus dann überragenden Fußball bescheren, werden einfach auch besser und werden nicht abgestempelt und und weggeschickt, wie das häufig dann in den Vereinen ist, wo dann die Geduld fehlt. Aber nee, das passt so. Wir haben sie alle zusammen und versuchen dann unser Training so zu gestalten, dass jeder sich bestmöglich entwickeln kann.
Auf dem Trainingsplatz dann, wie gewährleistest du diese Individualität? Also du hast schon gesprochen davon, vielen Spielformen, vielen kleinen Zahlenverhältnissen. Welche Rolle nimmst du dann als, oder nehmt ihr als Trainerteam dann ein? Also sieht man euch dann oft, dass ihr einzelne Spieler rauszieht und 3, 4, 5 Minuten mit den Sachen besprecht? Oder sagt ihr, nee, also die Individualität kommt schon durch die Übung selbst und wir geben vielleicht im Nachgang, weiß nicht, Videoanalyse, was auch immer, Feedback, also wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich alles. Also wir wissen immer ganz genau, was die Jungs oder was gerade Thema bei den Jungs ist. Also das ist auch was wir einfach wissen müssen. Ich hole noch mal ganz kurz aus. Wir starten in der U13 mit knapp 50 Jungs und wir brauchen einfach die Fantasie und die Geduld, dass wir sagen, okay, aus diesen 50 Jungs wollen wir in der U17 20 bis 25 Spieler haben, die auf internationalem Level bestehen können. Und dafür brauchen wir eine Geduld, dafür brauchen wir auch eine gewisse Akribie und dafür brauchen wir auch einen gewissen langen Atem, der uns da einfach hinbringt. Weil auf der anderen Seite, wir sind kein NLZ, was einfach sagen kann, okay, das reicht jetzt nicht mehr. In Köln läuft der Maxi rum, den verpflichten wir jetzt mal. Der bringt uns auf der Außenverteidigerposition mehr. Das können wir nicht. Das heißt, wir wissen ganz klar über die Stärken und die Schwächen unserer Jungs Bescheid. Wir stellen ganz klar die Stärken in den Vordergrund von den Jungs. Also das ist auch sowas, ein Grundsatz bei uns, dass wir sagen, die Stärken von den Jungs, die sollen sie kennen. Weil wenn man Jungs im Alter von 14, 15 fragt, wissen sie alles, was sie nicht können. Ja. Das sagt ihnen jeder. Aber das, was sie geil können und was sie richtig gut können, das wird zu wenig erwähnt. Und das ist ganz klar auch bei uns in jedem Training auch ganz klar das Thema. Wir versuchen einfach mit den Jungs zu arbeiten. Und und wie du, eine ganz kurz noch zu deiner Frage, auch nehmen wir die Jungs raus, auch wird dann mal was individuell gecoacht, auch wird vielleicht mal in kleinen Gruppen gecoacht, wenn irgendwas in der Spielform auffällt. Also es ist alles miteinander, alles so miteinander, es läuft alles parallel. Es gibt Individualcoaching, es gibt Mannschaftscoaching natürlich. Wir arbeiten auch zum gewissen Teil natürlich mit Video, da kommt man, denke ich, in der heutigen Zeit auch nicht mehr drum herum. Alles miteinander.
Mhm. Hast du für dich, du bist ja am Ende des Tages Cheftrainer und du hast ja dann Leute auch neben dir, unter dir. Wie gewährleistest du, dass du allen 30 Spielern in deiner U16 gerecht wirst? Führst du Strichliste und sagst, ich habe jede Woche einmal mit ihm gesprochen, One-Minute-Coaching, also vom Platz runter nochmal eine Minute und oder wie gewährleistest du für dich im Großfeldkontext dieses individuelle Ansprechen der Spieler?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil man natürlich einfach von der Zeit her sowieso die Jungs nur viermal die Woche bei uns hat. Wir profitieren natürlich dann davon, dass sie dann schon mittags hier sind und dann beim Essen sind, wo man vielleicht schon mal das ein oder andere Gespräch einfach so, ja, im Gang haben kann. Ich führe tatsächlich keine Strichliste, weil ich glaube, ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt habe. Erstens, wer braucht mehr meine Aufmerksamkeit, wer braucht vielleicht etwas weniger meine Aufmerksamkeit, wo reicht das dann einmal die Woche vielleicht. Ich versuche auch, und wir auch im Trainerteam sind eigentlich sehr nah mit den Jungs, also da gibt's nicht irgendwie jetzt eine klare Hierarchie und man darf nicht mit mir sprechen, nein, nein, also wir versuchen das ganz, ganz, ganz flach zu halten, wir versuchen mit den Jungs ins Gespräch zu kommen, dann haben wir natürlich auch Mitarbeiter, die hier mit den Jungs arbeiten, wo dann vielleicht mal das ein oder andere kommt, wo es in der Schule nicht läuft und so weiter, wo man dann sowieso ins Gespräch kommt und ja, so darüber sind wir im permanenten Austausch. Und es ist nicht nur ich, der mit den Jungs spricht, sondern das gesamte Trainerteam ist immer wieder im Austausch mit den Jungs und wir sind im Austausch und so werden wir eigentlich allen gerecht, absolut.
Jetzt hast du angesprochen, um die Individualität irgendwie zu gewährleisten, kleine Spielform, also auch kleine Zahlenverhältnisse, besser gesagt, viel spielen, wenig üben, Einzelgespräche, aber eben zielgenau. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf du Wert legst, wo du das Gefühl hast oder hattest jetzt die letzten Jahre, das hilft den Spielern, sich nicht irgendwie verloren zu fühlen in diesem Großfeld-Kontext, was bei dir gute Ergebnisse erzielt hat?
Ja, also zum einen unsere Spielprinzipien, die wir jetzt wirklich mittlerweile uns auf die Fahne geschrieben haben, wo wir sagen, die müssen die Jungs einfach hören, immer wieder, um einfach ja eine gewisse Sicherheit zu entwickeln. Und auf der anderen Seite hören sie von mir auch ganz häufig, was der Anspruch im Ausland ist. Weil man muss sich um den Kontext auch nochmal zu haben, Luxemburg, eines der reichsten Länder auf der Welt, in Europa. Das heißt, das Leben ist sehr, sehr, sehr schön hier. Und dann geht natürlich, je nachdem wie das Elternhaus ist, auch mal das eine, 2% an Ehrgeiz und an intrinsischer Motivation vielleicht auch mal was auf der Strecke bleibt. Und für uns ist es dann eine riesen Herausforderung, sie dann an das Leistungslevel und an das Intensitätslevel und an das physische Level im Ausland, in Deutschland, in Belgien, in Frankreich auf dem höchsten nationalen Jugendfußballniveau heranzuführen. Das heißt, das lernen sie am besten, indem wir diese Spiele machen. Aber ich bin da auch permanent dahinter, so dass wir da intensiv trainieren, Intensität ins Training reinbringen, weil wir das einfach im nationalen Spielbetrieb viel zu wenig haben. Das muss man dann auch sagen. Die Jungs sind, die bei uns sind, sie gehen dann in ihren Verein am Wochenende und sind natürlich dann da die Nationalspieler. Jeder, der in dem Alter Fußball gespielt hat, weiß, wenn man als Nationalspieler oder als besserer Spieler zu seiner Gruppe dazukommt, dann macht man schon mal automatisch weniger, weil man ja weiß, es funktioniert sowieso. Und das kriegen sie auch immer wieder zu hören, dass wir wirklich auch sagen, im Club müsst ihr die Besten sein, ihr müsst da euer Level halten, das, was wir unter der Woche haben. Und so versuchen wir den Rahmen so zu schließen.
Wie gewährleistest du eine gleichbleibende Intensität bei dir im Training? Was ist für dich da der Schlüssel?
Kleine Spiele, viel Intensität durch enge Felder, also im Prinzip, ja, das Spiel mit der Spielfeldgröße, mit der Spieleranzahl, mit der Torgröße. Wir haben da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Übungen im Repertoire, wo wir sagen, das machen wir häufig im Training. Also je kleiner, desto intensiver eigentlich, muss man so sagen. Wir haben mittlerweile auch bei der U16 jetzt begonnen, in so Situationen zu arbeiten. Das heißt, wir lassen verschiedene Spielformen nicht wieder an der Ausgangsposition beginnen. Das mache ich jetzt auch ganz häufig. Zum Beispiel, das startet dann in einem 7-6 zum Beispiel. Und wir starten beim Torhüter hinten ein enges Feld. und sagen, okay, wir haben hinten noch eine Zone, wo dann noch Jungs dazukommen, so dass wir dann in einem 8 gegen 8 zum Beispiel enden. Und dann läuft dieses Spiel vom nicht einmal durch, bis der Ball im Aus ist, wie man das ja häufig auch dann sieht, und dann geht's wieder hinten beim, beim Torwart los, sondern der Ball ist im Aus und es kommt ein neuer Ball und es kommt ein neuer Ball an eine andere Stelle. Und so entstehen ganz, ganz viele neue Situationen, auf die man sich direkt wieder anpassen muss. Und so hat man, und man sieht die Jungs, die sie pumpen und sie sind am Atmen und es ist richtig geil zuzuschauen, weil es richtig intensiv ist. Dann gibt's wieder eine Pause, dann startet es wieder von neu und dann kommen wieder neue Bälle rein. Das machen wir ganz viel, auch da dann mit verschiedenen Themen. Also das kann man dann zum Beispiel starten beim Torhüter. Dann haben wir ein hohes Pressing von der einen Mannschaft auf den Spielaufbau. Dann sind wir auf der einen Seite im Spielaufbau-Thema, sind wir auf der anderen Seite im Pressing-Thema. Plus das Individuelle, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo wir dann wissen, okay, nur als Beispiel jetzt, unser Außenverteidiger hat ein Problem aktuell noch mit seinem ersten Kontakt. Technischer Natur, wo wir dann ganz gezielt auch dann da drauf ansprechen können und ja, eigentlich Spielfeldgröße, Spieleranzahl, damit spielen wir sehr viel.
Kannst du uns zum Abschluss mal vielleicht entweder durch deine letzte Trainingseinheit oder deine nächste Trainingseinheit für nächste Woche mal vielleicht mitnehmen, also wie ist die aufgebaut, außer es ist jetzt irgendeine Athletikeinheit, das interessiert mich nicht, sondern also wie sieht ein normales 90 120 Minuten Training bei dir aus? Kannst du uns da mal durchführen durch die verschiedenen Bereiche?
Ja, es trifft sich gut. Montag ist nämlich immer so der Tag, wo sie dann in den Vereinen waren, wo ich sie versuche, dann wieder einzufangen. Da machen wir was mache ich sehr häufig gerne montags, steht jetzt auch auf dem Plan für am Montag, da steht der Spaß im Vordergrund, absolut. Spaß heißt bei mir nicht, dass das katastrophal wild ist und links und rechts, sondern dass die Jungs einfach Bock haben, dass sie viele Wiederholungen haben und dass sie miteinander sind. Und da spielen wir am Montag häufig, jetzt nächste Woche machen wir es auf jeden Fall, spielen wir eine Spielform. Jetzt wahrscheinlich von der Spieleranzahl her, weil auch noch Athletiktraining ansteht am Montag, aber wahrscheinlich in 7 gegen 7 plus 1. 5er Breite, das heißt ganz, ganz eng, und in der eigenen Hälfte hat man nur einen Kontakt mit dem Torhüter. Das machen wir auch immer wieder, und das im ersten Moment denkt man, boah, Chaos. Aber die Jungs lernen, über ihr Chaos miteinander zu spielen. Sie lernen spielen, fragen, spielen, gehen. An der gegnerischen Hälfte ist dann frei. Das heißt, sie können dann da gestalten, sie können dann da auch mal 1 gegen 1 Situationen fixieren, die wir auch häufig erfragen und die wir häufig sehen wollen. Sie können Torabschlüsse machen. Das macht den Jungs so mega Bock. Und durch den Joker hat man dann einen mehr, weil es sowieso schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und hinten raus machen wir dann zum Beispiel gerne an einem Montag, das werden wir jetzt nächste Woche auf jeden Fall machen, so ein Brasilien-Spiel, das heißt, dann im Prinzip immer nach jedem Tor wechselt die Spielrichtung und es wechselt der Gegner. Auch da sehr, sehr eng, auch da schön, schön kompakt und schön intensiv, und am Ende haben wir das dann 1,5 Stunden gemacht, und dann sagen die Jungs, oh komm, noch eine Runde, und es geht immer weiter, und das ist dann das Zeichen immer für mich, dass das Training auf der einen Seite ihnen Spaß macht und ich dann aber auch ganz, ganz viele Dinge drin sehe, die ich sehen möchte, und das ist dann so ein klassisches Montagstraining, wo ich die Jungs versuche aufzufangen von ihrem Wochenende in Dingen, die sie gerne machen, in Dingen, die uns Trainer total Spaß machen, weil wir sitzen dann manchmal da draußen, also sitzen nicht, wir stehen da, ich sitze manchmal auf dem Ball und kann nichts mehr sagen, weil es geht so hin und her, und das ist wirklich Wahnsinn, und das ist so eine Einheit, die jetzt am Montag auf die Jungs wartet.
Und das dann aber auch im doppelten Aufbau, also weil du gesagt hast, 7 plus 1.
Nee, die andere Gruppe ist beim Athletiktraining.
Ah, okay. Also bedeutet, ihr startet, weiß ich nicht, 17 Uhr, Athletiktraining macht die eine Gruppe, die andere Gruppe ist auf dem Platz und dann wird geswitcht.
Genau. Die eine Gruppe ist im Kraftraum, auch da extra Montag, weil wir da versuchen, nochmal alle aufzufangen vom Wochenende, weil der eine hat schon Samstag gespielt, der andere hat Sonntag gespielt. Wir können es halt einfach am Wochenende nicht steuern von uns aus. Der eine hat 50 Minuten gespielt, der andere 90 Minuten. Und deswegen fangen wir sie montags dann wirklich auf im Kraftraum auch, und auf der anderen Seite geht es dann draußen auf dem Platz um Spaß, um Intensität, aber auch und um Technik. Es ist dann letzten Endes alles ganz hoher Anspruch, weil ich weiß nicht, ob du es vorstellen kannst, aber wenn du 7 gegen 7+1 in fünfer Breite spielst, ja, und in der eigenen Hälfte nur einen Kontakt hast, dann ist es schon extrem der Anspruch. Und dann geht auch mal der Ball links rechts weg, aber das davor haben wir keine Angst, und davon machen wir uns auch frei, dass man als Trainer da immer die Kontrolle behalten muss und alles immer in der Kontrolle sein muss. Das beobachtet man bei vielen, dass man als Trainer dann nur sicher ist, wenn man alles bis auf das kleinste Detail durchgeplant hat. Und davon mache ich mich frei, und es passiert das, was passiert, und die Jungs haben hohe Wiederholungszahlen, sie sind alle aktiv, alle. Es ist laut auf dem Platz, ohne Ende, ohne dass ich ein Wort gesagt habe, ich hätte gern mehr Kommunikation oder ich hätte gern mehr das. Es ist laut, ohne Ende. Sie feiern das Spiel, und das ist das Schönste, was man dann als Trainer an der Seite sehen kann. Und plus dazu dann noch ein gewisses Coaching, wo wir sagen, okay, da können wir an dem arbeiten. Ist ein optimaler Montag.
Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne letzte Ausführung inhaltlicher Natur. Daniel, vielen Dank. Bevor wir jetzt das Ganze beenden, eine Frage hätte ich noch, eine letzte. Und zwar ist es ja für uns immer interessant, für uns Deutsche sozusagen, einen Blick von außen zu haben. Und wenn du jetzt mal deinen Blick nimmst, also eigentlich ja groß geworden im deutschen Fußball, jetzt irgendwie im luxemburgischen Fußball festgehangen, Wie siehst du momentan die Talentförderung in Deutschland, und gäbe es für dich Dinge, die du gerne nach Luxemburg bringen würdest, wollen würdest, wenn du es könntest, aus dem deutschen Talentförderprogramm oder so wie es momentan mit den NLZs und auch den Nationalmannschaften läuft?
Ja, auch da, das ist auch ein Riesenthema, da hätten wir auch schon eine halbe Stunde drüber sprechen können, aber ich versuche mich kurz zu halten. Also ich kriege ja das links und rechts auch so ein bisschen mit. Wie gesagt, selber Deutscher und auch der ein oder andere Freund in einem NLZ unterwegs und Kollege, sodass ich da ab und zu auch links und rechts die Sachen mitbekomme, aber auch ganz schön den Input habe aus Belgien, aus Frankreich, und einfach da auch viele Sachen anders laufen als in Deutschland. Das muss man einfach mal sagen. Ich finde, ich würde mir häufig wünschen, um es ein bisschen allgemein zu halten, ich würde mir häufig wünschen, dass es in Deutschland ein bisschen weniger Ergebnisausrichtung gibt, vor allem in den NLZs, vor allem im Leistungsbereich, ein bisschen weniger Ergebnisausrichtung, ein bisschen weniger Selbstprofilierung von verschiedenen handelnden Personen, und es mehr um die Jungs gehen würde. Und ich würde mir in dem Kontext auch ein bisschen mehr Geduld wünschen, und ein bisschen mehr Fantasie, und ein bisschen mehr Mut, den ein oder anderen Spielertyp vielleicht etwas mehr zu fördern. Ich hatte jetzt eben die Rede auf Spätentwickler, die sieht man in NLZs ganz, ganz wenig, die physisch etwas hinten dran stehen. Mir ist es manchmal dann zu viel Ausrichtung auf physische Themen. Das ist jetzt mein Blickwinkel. Man sieht aber ganz, ganz klar, dass es vor allem in Belgien, die jetzt lange Weltranglisten Erster waren, die ganz anders fahren, die ein Future-Team haben in der U15, in der U16, in der U17, wo physische Spätentwickler, die meistens dann sogar die besseren Fußballer sind als die erste U17-Nationalmannschaft, die A-Nationalmannschaft von der U17, dass die dann besser zocken können. Und das System würde ich mir für den deutschen Fußball mehr wünschen. Und wenn man dann sieht, welcher belgische Nationalspieler durch diese Future-Mannschaft gegangen ist, dann macht das schon Sinn. Und das würde ich mir wünschen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass der DFB jetzt durch den Hannes Wolf, der da sehr, sehr viel vorantreibt, und ich habe da letztens auch wieder was Schönes gesehen und auch dann eine schöne Aussage von ihm, die mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, die ich hier bei uns auch die wir häufig diskutieren, Thema Videoanalyse, wo er dann sagte, die Weltmeister von 2014, die sind auch durch den NLZ gewandert ohne Videoanalyse, und ja. Das ist dann auch so ein Thema, und ich glaube, dass der DFB mit den handelnden Personen da auf einem guten Weg ist, da was Schönes zu entwickeln. Ich hoffe, dass die Vereine mitspielen. Ich hoffe, dass die NLZs, der ein oder andere da vielleicht den Jungen ein bisschen mehr und den Spieler ein bisschen mehr in den Fokus stellt, als das Team, die Teamstärke und das Resultat von einem U16-Spiel.
Daniel, vielen Dank. Jetzt wirklich allerletzte Frage, weil wir uns ja so langsam Richtung Europameisterschaft bewegen. Ihr habt es leider nicht geschafft. Ihr seid kurz vor der Zielgeraden, wurdet ihr nochmal gestoppt. Ich hätte es euch gegönnt. Wer wird denn deiner Meinung nach Europameister?
Ja, das ist ja jetzt natürlich, da wir jetzt nicht dabei sind und ich auch jetzt nicht so naiv und vermessen bin, dass ich jetzt sagen würde, wenn wir dabei gewesen wären, hätte ich gesagt, wir wären Europameister. Wird für mich ganz klar Deutschland Europameister, weil ich glaube, wir haben trotzdem eine Riesenmannschaft und ja, für mich eine ganz, ganz interessante Mannschaft. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viel gelitten haben unter dem medialen Druck und dem medialen Echo, was so jetzt in den letzten 2 Jahren um die Nationalmannschaft entstanden ist, mit der WM in Katar und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns wirklich einfach mal darauf besinnen und einfach mal schauen, was wir für geile Zocker auch in der Nationalmannschaft haben. Wir hatten jetzt Champions League Halbfinale, allein bei Real Madrid 2 deutsche Spieler, jetzt in bei Bayern deutsche Spieler, bei Dortmund, die jetzt im Champions League Finale sind. Also da sind ja ein paar richtig geile Jungs unterwegs und ich glaube, dass wir wirklich gute Chancen haben. Ich würde es mir wünschen, dass wir dann Europameister werden im eigenen Land.
Ich bin ähnlich optimistisch. In der firmeninternen Tipprunde habe ich auch 2. Platz, leider nur, aber zumindest ins Finale.
Cool. Okay. Wer wird denn bei dir? Wer wird denn bei dir?
Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich bin bisher nur bis zur Prediction, dass Deutschland 2. wird. Außenseiter. Da bin ich schon Außenseiter.
Okay.
Sehr gut. Daniel, vielen lieben Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten noch viel, viel länger weitersprechen können. Es ist unfassbar interessant, wie ihr das angeht. Ich meine, am Ende des Tages ist es so nah an Deutschland dran. Und man kriegt dann doch irgendwie so wenig mit, was irgendwie schade ist, weil ich glaube, viele Sachen, auch die du jetzt angesprochen hast im Laufe des Podcasts, einfach sich gut übertragen lassen würden, auch für, sei es für Nachwuchsleistungszentren, aber auch im breiten Sport. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Stationen, bei deinen weiteren Mannschaften und bis hoffentlich ganz bald.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Alles Gute.